NDR Info. Themen des Tages.
Also ich werde auch weiterhin auf Weihnachtsmärkte gehen, definitiv. Aber es war ein total komisches Gefühl. Also das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich würde sagen, man hat schon ein bisschen Bedenken und ein bisschen Angst, aber wir hoffen das Beste, ne? Also es hängt im Hinterkopf, ja.
Aber ich finde, man sollte sich nicht einschüchtern lassen wegen diesen Idioten.
Stimmen vom Weihnachtsmarkt aufgenommen an diesem Wochenende hier bei uns in Norddeutschland. Klar, der Anschlag von Magdeburg, der wird uns natürlich auch heute ausführlich beschäftigen, hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Wir sprechen über die gedrückte Stimmung in Magdeburg. Wir thematisieren gemeinsam mit der Polizei das Sicherheitskonzept für solche Weihnachtsmärkte und wir fragen nach den möglichen Motiven des Täters. Hier sind die Themen des Tages am 22. Dezember, der vierte Advent. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Trotz allem einen schönen guten Abend. Vorgestern, also so ungefähr um diese Uhrzeit, da schien die Welt noch in Ordnung in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt beim Rathaus. Heute allerdings an diesem vierten Advent ist doch alles anders. Lars Frohmüller.
Dort, wo sonst Glühwein und Bratwurstgeruch durch die Gassen ziehen, war es gespenstisch still. Rund um den Weihnachtsmarkt waren nur unzählige Fahrzeuge und Beamte der Polizei postiert. Statt mit Lichterketten und Weihnachtsdeko ist der Markt weiter mit Absperrband und Polizei umzogen. Gegenüber der Johanneskirche trafen sich am Sonntag unzählige Menschen, um den Opfern zu gedenken.
Das ist heute eigentlich schlimmer als vor zwei Tagen, weil man es immer mehr realisiert. Ich sage mal, wie ein Mensch in drei Minuten so viel Leid zufügen kann, was ja nicht nur die Opfer und die 200 Verletzten, sondern uns alle betrifft. Und damit eigentlich eine ganze Stadt irgendwo auch in Abgrund zu stürzen.
Ich finde bloß Wut und Ohnmacht, das ist das Problem.
Im Moment fühlt sich so an, als wäre nichts mehr wie vorher.
Auch für Magdeburgs Oberbürgermeisterin eine schwere Stunde. Sie richtet noch einmal den Dank an die Einsatzkräfte.
Das habe ich gestern im Dom schon getan, das mache ich heute auch gerne noch mal wieder. Nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch an die Polizei, an die Menschen, die auf dem Markt eben selbstlos geholfen haben, Unterstützung gegeben haben bei der Versorgung der Betroffenen. Herzliches Dankeschön, weil das zeigt, dass wir als Menschen noch Menschen sind.
Dann bricht die Stimme. Die Anspannung der letzten Tage ist zu spüren. Für sie wird es wahrscheinlich kein stilles Fest, wie wohl für die meisten Magdeburger. Der Tatort, also der Weihnachtsmarkt, bleibt geschlossen. Seit gestern können die Magdeburger wieder auf das Gelände. Die Lichtinstallation, die Magdeburger Lichterwelten, sollen am Heiligabend um 12 Uhr wieder leuchten. Auch als Trost für die verwundete Stadt.
Eindrücke aus Magdeburg heute an diesem Sonntagabend. 5 Tote und über 200 Verletzte hat dieser Anschlag ja gefordert. Und auch ein 9-jähriger Junge aus Niedersachsen zählt zu den Opfern. Wolfgang Kurz weiß mehr darüber.
Der 9-jährige Junge stammt aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Die Freiwillige Feuerwehr hat in sozialen Netzwerken einen Spendenaufruf für die Familie gestartet. Das Kind war Mitglied der Kinderfeuerwehr. Es stammt nach NDR-Informationen aus Wahle in der Samtgemeinde Elmasse. Der kleine Bruder des Jungen, der sei auch leicht verletzt worden, der ist aber inzwischen wieder mit seinen Eltern zu Hause. Offenbar war die Familie zu einem Ausflug im rund 100 Kilometer entfernten Magdeburg.
Es ist nun, wie es ja immer ist, nach solchen Anschlägen, es stellen sich doch einige Fragen, die nach den Motiven des Täters und auch die nach den Sicherheitsvorkehrungen vor Ort. Sind unsere Weihnachtsmärkte wirklich ausreichend geschützt? Bei unseren Kollegen von Tagesschau 24 hat heute der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei gesagt, ja. Im Gespräch mit Michael Pawelec hat GdP-Chef Jochen Kopelke betont, genau auf solche Szenarien hätten sich auch die Magdeburger Kollegen gut vorbereitet.
Ja, das ist eins der Szenarien, die Polizeibehörden in Deutschland durchaus im Hinterkopf hatten, als sie Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland sicherten und ihre Maßnahmen und Konzepte aufstellten. Das sieht man hier in Magdeburg ganz genau an diesem Beispiel. Die Sicherheitsbehörden konnten sofort entsprechende Maßnahmen ergreifen, Spezialisten ans Fahrzeug bringen. Die Krankenhäuser waren ja sofort in der Lage, diese Vielzahl an Verletzten zu behandeln. Und dafür braucht es diese Konzepte und dafür kann man dann auch den Menschen, die in den Konzepten arbeiten, auch eigentlich nur dankbar sein, dass sie dann sofort wissen, was zu tun ist.
Aber hätte man nicht dafür sorgen müssen, dass so etwas gar nicht erst passieren kann? Anders gefragt, was hätte man aus Ihrer Sicht besser machen können?
Die Menschen wollen ja auf Weihnachtsmärkte gehen und wollen eben nicht in eingezäunte, mit Einlasskontrollen und Durchsuchungen stattfindende geschlossene Veranstaltungen. Sie wollen ja gerne zwischen Einkaufen, Shopping, wollen sie eine Bratwurst, einen Glühwein, all das verzehren. Und das bedeutet, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber es hätte ja noch viel schlimmer kommen können. Und deswegen braucht es Konzepte und ein Blick in die Republik. Alle Polizeibehörden haben mit dem Bekanntwerden dieser schrecklichen Tat sofort umgestellt. Mehr Polizisten aus dem Frei an die entsprechenden Stellen. Mehr technische Überwachung und. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf bei der wirklichen Vielzahl an Märkten, an Veranstaltungen. All das, was die Polizei und Sicherheitsbehörden derzeit beschützen müssen.
Ich frage trotzdem noch mal nach. Warum hat man die Fluchtwege als Zugangsmöglichkeit in Magdeburg nicht mitgedacht?
Erst einmal will ich dem gar nicht vorgreifen. Ich glaube, dass die Verantwortlichen in Magdeburg, auch die den Markt betreiben und die Sicherheitsdienste genau das jetzt überprüfen müssen. Aber eins ist doch klar, wenn sie die Rettungswege selbst zubauen mit entsprechenden Betonkübeln und, dann haben sie im Schadensfall auch wieder einen Nachteil. Insofern ist klar, dass sie an irgendwelchen Stellen ein Risiko eingehen müssen. Und hier war ja auch durch diese entsprechend vorgehaltene Rettungsgasse eigentlich vorgesehen, schnell retten und helfen zu können. Und die wurde missbraucht. Und natürlich, glaube ich, braucht es jetzt die Aufklärung, warum dort eine Schwachstelle war. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sehen, dass nach der chaotischen Phase das Helfen, das Retten, das Festnehmen alles funktioniert hat. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, dass wir alle auch Vertrauen in die Ermittlungsarbeit haben.
Herr Kopecke, sprechen wir noch kurz über das Profil des mutmaßlichen Täters. Das entspricht ja im ersten Moment nicht dem, was wir vor Augen haben. Wie geht man bei der Suche nach dem Motiv jetzt vor?
Die Motivsuche ist ganz wichtig. Wir haben als Gewerkschaft der Polizei ja nicht ohne Grund schon vor den Weihnachtsmärkten darauf hingewiesen, wir brauchen mehr Kamera, mehr Video, mehr Personal. Denn wenn es zu einem Anschlag, zu einem Szenario wie diesem kommt, dann geht ja die Ermittlungsarbeit los. Sie müssen den gesamten Tatort auslesen, müssen alle Beweismittel erheben. Sie müssen mit dem zum Glück Festgenommenen ja in die Vernehmung gehen. Wir müssen die digitalen Spuren auslesen. Was kennen wir von Verkehrsüberwachungskameras? Was haben Menschen selber gefilmt, gehört? Was hat der Mann gesagt, als er das Auto verließ? All das ist enorm wichtig, damit wir A, viel Gerechtigkeit für die vielen Opfer bekommen und B, natürlich eine extrem hohe Verurteilung dieses Täters und natürlich bei so viel Leid, wie er angerichtet hat, auch eine Verurteilung, die der Gesellschaft gerecht wird. Also mindestens lebenslange Haft oder Psychiatrie.
Das war der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, im Gespräch auf Tagesschau 24. Ja, wir haben es gehört, er bittet jetzt erstmal um Vertrauen in die Ermittlungsarbeit seiner Kollegen. Eben, um auch das zurzeit ja doch noch sehr nebulöse Motiv des Täters ermitteln zu können. Der hatte ganz offenbar ja auch früher schon mal mit Gewalttaten gedroht. Hätte man diesen Mann also auch früher auf dem Schirm haben müssen? Bundesinnenminister Nancy Faeser bittet um Geduld.
Es gab Hinweise und jetzt muss geklärt werden, von wem gab es die wann, an welche Behörden, wie ist das bewertet worden. Und dann kann man erst sagen, ob dem nachgegangen wurde oder nicht oder ob man hätte nochmal hingucken müssen oder ob die Maßnahmen, die man getroffen hat, ausreichend war. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man das noch nicht abschließend beurteilen.
Soweit also die Bundesinnenministerin nach dem Anschlag von Magdeburg. Übrigens will sich auch der Bundestag noch in diesem Jahr mit all diesen offenen Fragen befassen. Der Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium für die Nachrichtendienste wird sich nun noch einmal mit der Sicherheitslage in Deutschland beschäftigen. Welchen konkreten Hinweisen nun nachgegangen wird? Meine Kollegin Janine Albrecht hat das heute Mittag die ARD-Terrorismusexpertin Claudia Kornmeier gefragt.
Also es gab in der Tat Hinweise aus Saudi-Arabien an die deutschen Sicherheitsbehörden und daraufhin wurde der Mann hier auch überprüft. Aber man ist damals eben zu dem Schluss gekommen, dass er nicht gefährlich ist. Also man hat ihn nicht als Gewalttäter, Gefährder oder Islamist eingestuft und vor allem auch nicht als jemand, der eben einen solchen Anschlag begehen würde. Und diese Einschätzung, die war jetzt rückblickend gesehen falsch und da muss man jetzt natürlich klären, ob das ein vermeidbarer Fehler gewesen ist oder nicht. Und daneben gab es auch noch eine Frau, die hat sich über die Social-Media-Kanäle an das Bundesamt für Migration gewandt, an das BAMF, dort auch mit einer Warnung vor diesem Mann und dass er Menschen töten wolle. Dazu hat sich das BAMF heute auch schriftlich geäußert, bestätigt, ja, wir haben diesen Hinweis bekommen, die Frau dann aber an die zuständige Behörde weitergeleitet. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum hat das BAMF nicht einfach selbst diesen Hinweis an die Polizei weitergegeben? Das wird man jetzt nachgehen müssen.
Was ist auch dran an dem Vorwurf, die Behörden hätten diese Warnungen nicht ernst genug genommen?
Ja, also ich denke, dass es heute noch zu früh ist, um das abschließend zu bewerten. Aber ja, das wird man klären müssen und das wird jetzt auch passieren. Auf politischer Ebene soll es jetzt Sondersitzungen des Innenausschusses und des parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag geben. Also das ist dieses Gremium, das für die Kontrolle der Nachrichtendienste zuständig ist. Da geht es zum Beispiel um den Verfassungsschutz.
Große Frage ist ja auch weiterhin noch das Motiv. Wie gehen die Ermittler hier auch vor, um das herauszufinden?
Also das Erste ist natürlich, den Mann selbst zu vernehmen. Das hat gestern auch begonnen und wird sicherlich noch weitergehen. Daneben geht es natürlich auch darum, seine Aktivitäten im Internet, also auf seinen Social-Media-Kanälen auszuwerten. Wie hat er sich da in der Vergangenheit eingelassen? Und natürlich auch sein Umfeld, das kann befragt werden. Also das sind alles so Dinge, die die Ermittler jetzt machen.
Gibt es bislang Hinweise denn auch auf eine politisch motivierte Tat?
Also da halten sich die Ermittler in der Tat im Moment noch sehr zurück. Man muss einfach sagen, das ist ein Fall, der ist sehr schwer einzuordnen. Der passt einfach nicht in die typischen Muster. Da ist jemand, der sich selbst als Islamkritiker bezeichnet und der verübt dann einen Anschlag in der Begehungsweise, wie man sie eigentlich von islamistischen Attentätern kennt. Warum macht jemand sowas? Geht es ihm da um Aufmerksamkeit? Das sind alles solche Dinge, die müssen jetzt ermittelt werden.
Auch der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, der hat im ZDF von einem untypischen Täter gesprochen, der eben nicht ins Raster passe. Unabhängig ja mal jetzt von diesem Fall, wann greifen Sicherheitsbehörden ein, wenn eine Person auffällig wird?
Also ganz allgemein gibt es zum Beispiel die sogenannte Gefährderansprache. Das ist etwas, was die Polizei machen kann. Aber es muss konkrete Hinweise dafür geben. Zum einen, weil das natürlich auch ein Eingriff in die Rechte dieser Person ist. Aber auch, damit so eine Gefährderansprache überhaupt Sinn macht, muss sie sich ja auf etwas Konkretes beziehen können.
Das war die ARD-Terrorismus-Expertin Claudia Kornmeier zum Vorgehen der Ermittlungsbehörden nach dem Anschlag von Magdeburg. Ja, ein Täter, der nicht ins Raster passt, haben wir da eben gehört im Gespräch mit unserer Terrorismus-Expertin. Aber wo fängt so eine Radikalisierung grundsätzlich eigentlich an? Im Internet? Oder geht's schon los, wenn zum Beispiel die Sprache verroht, wenn aus Kritik Drohungen werden? Haben wir uns vielleicht schon viel zu sehr an all diese aggressiven Töne untereinander gewöhnt? Das sind natürlich jetzt ganz allgemeine Fragen, die man sich aber stellen muss, auch in der Politik. Ganz grundsätzlich und eben auch ganz unabhängig von Magdeburg. Gerade jetzt in Wahlkampfzeiten. Damit diese kurze Wahlkampfzeit, die jetzt ansteht, eben nicht verbal unter die Gürtellinie rutscht, haben jetzt 6 Parteien miteinander ein Fairness-Abkommen unterzeichnet. Georg Schwarte berichtet aus Berlin.
Hart in der Sache, aber fair im persönlichen Umgang miteinander. Auf dieses Fairness-Abkommen für den heraufziehenden Bundestagswahlkampf haben sich SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP und die Linken geeinigt. AfD und BSW sind nicht Teil der Übereinkunft. Mit der AfD, so heißt es in dem Papier, und mit Parteien, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, werde es keine Zusammenarbeit geben. Die 6 Parteien stellen sich allen extremistischen Äußerungen entgegen, verpflichten sich, keine Falschinformationen im Wahlkampf einzusetzen und auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz soll fair erfolgen. So wollen die Parteien mithilfe von KI-generiertes Material klar kennzeichnen. Auf persönliche Herabwürdigungen oder Angriffe auf das persönliche oder berufliche Umfeld von Mitbewerberinnen und Bewerbern wollen die Unterzeichner verzichten. Teil des von der SPD vorgeschlagenen Abkommens ist auch die Verpflichtung, Veranstaltungen von Mitbewerbern nicht zu kapern, Plakate nicht zu zerstören und vor allem auf jede Gewalt in der politischen Auseinandersetzung zu verzichten. Zuletzt waren erneut Vertreter mehrerer Parteien beim Plakatieren und an Wahlkampfständen attackiert und verletzt worden.
Und wir schauen jetzt nochmal nach Syrien in diesen Themen des Tages. Denn in die Freude und die Erleichterung nach dem Sturz des Assad-Regimes mischen sich doch immer größere Sorgen. Es ist ja nun wahrlich nicht so, dass die neuen Machthaber in Damaskus nun das ganze Land beherrschen würden. Was wird denn jetzt zum Beispiel aus den vielen Gefangenen, den radikalen Islamisten des IS zum Beispiel? Und geopolitisch vielleicht sogar noch wichtiger, was wird aus den Kurden im Nordosten des Landes? Die Türkei, die bereitet jetzt offenbar eine Offensive auf die Grenzstadt Kobane vor. Denn für die türkische Regierung sind die kurdischen Milizen dort ja nichts weiter als so eine Art Ableger der PKK-Terrororganisation. Für die USA wiederum sind die Kurden wichtige Verbündete, eben im Kampf gegen die Islamisten. Sabine Mattei.
Die Kurden im Nordosten Syriens sind unter Druck. Gerade starben 5 Zivilisten bei türkischen Drohnenangriffen. Die Türkei fliegt Luftangriffe auf Ziele in der international nicht anerkannten kurdischen Selbstverwaltung. Nun zieht sie auch Bodentruppen an der Grenze zusammen und bereitet mit verbündeten Milizen offenbar eine Großoffensive auf die autonomen kurdischen Gebiete vor. Ziel ist die Grenzstadt Kobane. In deren Umgebung liefern die kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, sich schon seit längerem Gefechte mit pro-türkischen Kräften. Die hatten ihnen kürzlich bereits die Kontrolle über die Stadt Manbij abgenommen. Eine Feuerpause, die die USA vermittelt hatten, kam gar nicht erst zustande. Maslum Abdi, der Oberkommandierende der SDF, schlägt nun die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone unter internationalem Schutz rund um Kobane für eine Waffenruhe vor. Die SDF würden sich aus dem Grenzgebiet zur Türkei zurückziehen. Stattdessen sollten Sicherheitskräfte unter US-Aufsicht einrücken, sagte Abdi der Nachrichtenagentur Reuters. Das soll der Türkei, die eine solche Pufferzone seit langem verlangt, die Sorgen hinsichtlich der Kurden nehmen. Die Türkei nutzt das Machtvakuum nach dem Regimewechsel in Syrien, um das Übergreifen von kurdischen Autonomiebestrebungen auf das eigene Land zu verhindern. Die SDF betrachtet sie als verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. Maslum Abdi bestreitet jegliche Verbindungen zur PKK, bestätigt aber gegenüber Reuters, dass kurdische Kämpfer aus anderen Ländern im Nordosten Syriens aktiv sind. Kämpfer aus Iran, Irak, der Türkei und anderen Teilen Kurdistans hätten den Islamischen Staat 2019 erfolgreich aus Kobane vertrieben. Das ist ein Streitpunkt in den türkisch-amerikanischen Beziehungen. US-Außenminister Blinken unterstrich kürzlich, die SDF spielten weiterhin eine kritische Rolle im Kampf gegen die islamistische Terrormiliz. Auch weil in ihren Haftlagern in Syrien tausende IS-Kämpfer gefangen gehalten werden. Der türkische Verteidigungsminister bestritt kürzlich zwar, dass ein Wiedererstarken des Islamischen Staats drohe, doch Maslum Abdi behauptet, der IS sei wieder auf dem Vormarsch, weil die von ihm geführten Kräfte zunehmend durch die Gefechte mit der türkischen Armee und deren Verbündeten gebunden seien. Außerdem würden Wärter nun die IS-Gefängnisse verlassen, um ihre Heimatdörfer zu verteidigen, sprich, die Terroristen könnten in Freiheit gelangen.
Ende der Info. Sie hören die Themen des Tages. Heute ist der 4. Advent, der Tag, an dem wieder Millionen von Menschen diesen kleinen singenden Schulkindern aus Spanien gelauscht haben.
73.607.000 €.
Und schon wurde wieder jemand reicher. Die spektakuläre Weihnachtslotterie El Gordo ging heute über die Bühne. Die älteste und angeblich ja auch größte Lotterie der ganzen Welt. Der Dicke, wie El Gordo im Deutschen heißt, wurde nach 2,5 Stunden Singerei dann auch tatsächlich gezogen. Das war übrigens das Los mit der Nummer 72.480.
Madrid am Sonntagmorgen vor dem Opernhaus. Hunderte Menschen mit Weihnachtsmützen in glitzernden Tannenbaumkostümen oder als Elfen verkleidet. Sie alle wollen die Ziehung der Weihnachtslotterie auf keinen Fall verpassen. Das sei eben Tradition, sagt Manolo. Einige eingefleischte Fans stehen hier nicht erst seit dem Morgen Schlange. Juan Lopez, der eine Bar in Leon betreibt, harrt schon seit dem 1. Dezember hier aus, verkleidet als Bischof mit rot-goldenem Gewand. Das Glück komme manchmal nicht allein, sagt er. Man müsse es suchen. Nach und nach strömen die Lotteriefans in das Opernhaus. Um kurz nach 9 beginnen die goldenen, mit Kugeln gefüllten Lostrommeln sich zu drehen. Wie jedes Jahr ziehen die Schülerinnen und Schüler des Madrider Internats Ildefonso die Kugeln. Eine mit der Losnummer, eine mit der Gewinnsumme. Im traditionellen Singsang verkünden sie das Ergebnis.
73.607.000 €.
Um 11.27 Uhr dann der Moment, auf den ganz Spanien gewartet hat. Eine Schülerin und ein Schüler halten die Holzkugeln in die Höhe, die El Gordo zeigen. Die Zahl 72.480 ist der Hauptgewinn. 4 Millionen Euro. Und weiter geht die Show. Alle Lose mit der richtigen Gewinnnummer 72.480 sind in der Stadt Logroño verkauft worden. Die staatliche Lotteriegesellschaft muss nun viele Millionen Euro für diese Lose auszahlen. Allerdings nicht alles in der Stadt im Norden Spaniens. Ein Großteil der Lose hatte nämlich ein Basketballverein aus Madrid dort gekauft. Der Jubel bei dem Verein war entsprechend laut. Bei Juan López, dem verkleideten Bischof, hat es diesmal für den Hauptgewinn nicht gereicht. Aber eins ist sicher, er wird nächstes Jahr wieder einer der Ersten sein, die vor dem Opernhaus Schlange stehen und den Beginn der Weihnachtslotterie kaum erwarten können.
Milena Pieper war das in Madrid. Auch sie ging heute übrigens, so wie Juan leer aus, so wie die meisten, die da mitgespielt haben. Macht aber nichts, sagen alle. Hauptsache El Gordo ist da. Für die Spanier ist der inzwischen fast genauso wichtig wie der Weihnachtsmann. Der hat dann, wie wir wissen, übermorgen gut zu tun. In diesem Sinne wünsche ich jetzt schon mal frohe Festtage. Das heißt, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ina Kast ist noch da mit dem Sport. In Hamburg, Ina, ist heute die Karriere eines großen norddeutschen Handballers zu Ende gegangen.
So ist es. Johannes, genannt Yogi Bitter, früherer Handball-Nationaltorwart, hat heute in der Bundesliga zum letzten Mal für den HSV Hamburg die Bälle gehalten. Im Nordduell gegen Flensburg holten Bitter und Co. ein starkes 32:32 Unentschieden. Bitter wurde im Anschluss von knapp 12.000 Fans gefeiert und spürte vor allem
ganz, ganz viel Dankbarkeit. Also so viele Leute hier, die einfach nur dafür da sind, einfach mich kurz in den Arm zu nehmen, die genau wissen, dass ich nicht viel Zeit sie haben werde. Das ist einfach ja, das, was ich mir über meine Karriere versucht habe zu erarbeiten. Respekt, immer wieder zurückzuzahlen und auch zu wissen, woher man kommt und wer einem hilft, wer einem nahesteht und da niemanden irgendwie von oben herab zu behandeln.
Ja, ich finde, es sollte mehr Yogi Bitters in dieser Welt geben. Der THW Kiel hat heute übrigens mit 38:29 gegen Bietigheim gewonnen. Im Biathlon lief es heute aus deutscher Sicht richtig gut, denn in Le Grand Bornand konnten die deutschen Frauen im Massenstartrennen den ersten Doppelsieg seit März 2020 feiern, André Siems.
Regen, Schnee und Graupelschauer. Le Grand Bornand hat zum Abschluss nochmal ordentlich die Schleusen aufgemacht. Den deutschen Frauen war es egal. Doppelerfolg für Schwarz-Rot-Gold. Selina Grotian holt ihren ersten Weltcup-Einzelsieg mit einer Strafrunde vor Franziska Preuß, die fehlerfrei blieb, aber an die läuferische Stärke von Grotian nicht rankam. Bei den Männern hat Danilo Riedmüller das Rennen seines Lebens gemacht. Er schoss nur einmal daneben und lief als Zweiter über die Ziellinie. Sein erstes Weltcup-Podest, damit bekommt er auch das rote Trikot für den Besten im Massenstart.
Natürlich darf auch die Fußball-Bundesliga der Männer zum Jahresabschluss nicht fehlen. Da ist heute ein Weihnachtswunder passiert. Der Tabellenletzte, Bochum, hat mit 2:0 gewonnen gegen Heidenheim, Sarah Schwedmann.
Druckvoll, mit viel Einsatz und Willen ließ das Tabellenschlusslicht von Sekunde 1 an. Keinen Zweifel daran, wer an der Kastropper Straße den Ton angibt. Bereits nach 6 Minuten die Führung. Volley durch Stürmer Moritz Broschinski, die Matusz Bero noch vor der Halbzeitpause auf 2:0 erhöhte. Gegen völlig überforderte und nicht präsente Heidenheimer verpasste Bochum es in der zweiten Halbzeit den Deckel eher auf diese Partie zu machen. Ein Tor des eingewechselten Daschner in der Nachspielzeit wurde nach Videocheck aberkannt. Durch den ersten Saisonsieg rückt Bochum bis auf 4 Punkte an Heidenheim auf dem Abstiegsrelegationsplatz heran.
Ja, und dieses Ergebnis ist auch eine gute Nachricht für die beiden norddeutschen Aufsteiger Kiel und St. Pauli. Kiel überwintert zwar als Vorletzter, hat aber nur noch 2 Punkte Rückstand zu Platz 16. St. Pauli mit 14 Punkten auf Rang 14. Und gerade läuft das letzte Spiel des Jahres in der Bundesliga. Dortmund ist auswärts im Einsatz beim VfL Wolfsburg. Jens Gideon berichtet aus der zweiten Halbzeit.
Unglaublich, was der VfL Wolfsburg hier für eine Power auf den Platz bringt in diesen zweiten 45 Minuten. 70 Minuten absolviert. Der VfL ist deutlich näher dran am zweiten Treffer als der BVB an Tor Nummer 4. Und der BVB ist richtig unter Druck, zumal sie jetzt auch nur noch zu 10 sind, die Dortmunder, nach einer umstrittenen roten Karte an Pascal Groß, dem Nationalspieler. In der 62. Spielminute. Er soll da Thiago Tomás an einer deutlichen, an einer klaren Torchance gehindert haben. Ja, und er ist auch von hinten eingestiegen. Aber war das ein rotwürdiges Foul? Nein, es kann nur sich darum handeln, dass das Verhindern einer klaren Torchance geahndet wurde mit Rot. Und nach meinem Dafürhalten waren in der Mitte noch Spieler, die eingreifen hätten können. Also Schiedsrichter Jöllenbeck hat sich's nicht nochmal angeguckt. Ich glaube, er lag nicht ganz richtig. Nichtsdestotrotz, der BVB nach kurzen Protesten jetzt nur noch zu zehnt auf dem Rasen gegen bärenstarke Wolfsburger, die hier drücken und drängen, die mehr Tore wollen als nur das eine aus der 58. Spielminute von Dennis Wawro. Nach einem Eckball von der rechten Seite war er zur Stelle per Kopf und traf zum 1:3 zu einem frühen Anschlusstor für die Wolfsburger, das jetzt allerdings dazu geführt hat, dass sie weiter Druck machten, den BVB enorm unter Druck gesetzt haben, aber jetzt spielen sich die Dortmunder langsam wieder hinten raus, befreien sich ein ums andere Mal und deshalb bleibt es hier erstmal beim 1:3 aus Wolfsburger Sicht.
Live aus Wolfsburg war das Jens Gideon. Kurzer Blick auch noch in die zweite Fußball-Bundesliga. Dort beendet der erste FC Köln nach einem 1:0-Sieg in Kaiserslautern das Jahr als Spitzenreiter. Hannover 96 hatte die große Chance auf Platz 2, aber nach dem 0:0 gegen Hertha BSC bleibt das Team von Trainer Stefan Leitl nur Siebter.
Ich habe aber auf der Pressekonferenz schon gesagt, dass wir akzeptieren müssen, dass wir vom Leistungsniveau her genau da sind, wo wir aktuell hingehören. Und wir spielen seit Anfang dieser Saison um den Aufstieg. Und mehr geht nicht. Ja, wir werden nicht durch diese Liga fliegen, es wird keine andere Mannschaft durch diese Liga fliegen, sondern akzeptieren, versuchen Spiele zu gewinnen und am Ende oben zu stehen. Fertig.
Fertig. Das Wort zum Sonntag von Stefan Leitl. Es bleibt weiterhin eng in der zweiten Liga. 9 Teams sind aktuell im Aufstiegsrennen dabei und das verspricht doch Spannung für 2025.
Vielen Dank, Ina Kast mit dem Sport hier auf NDR Info. Das waren die Themen des Tages am 4. Advent. Wenn Sie mögen, Sie finden diese Sendung auch bei uns im Netz unter ndr.de und in unserer NDR Info App.